Hallo, liebe Leute, ihr hört das Freifunkradio, das immer live am zweiten Dienstag im Monat in Berlin ausgestrahlt wird. Wir haben heute die Folge 130.
Ja.
Und wir haben Studiogäste und wir haben ein leidiges Thema. Es geht um Recht und deswegen haben wir Nuri und Bea eingeladen.
Hallo, einen wunderschönen guten Abend.
Hi.
Genau, und ihr habt uns ja zum WCW schon einen Vortrag gehalten über die Bugwelle, die wir machen wollen. Wie macht man eine Bugwelle? Die erzeugt man oder so, ne?
Die schiebt man vor sich her, wenn man
genau.
Mit großer Masse.
Die wollen wir, aber wir wollen sie ja erzeugen, damit Dinge passieren im deutschen Rechtssystem.
Genau. Wir müssen ein Schiff in Bewegung setzen, ein großes Schiff.
Ja, ihr habt das Bild gezeichnet. Vielleicht könnt ihr ja ganz kurz zu euch noch ein paar Worte verlieren für diejenigen, die nicht beim WCW waren und auch den Vortrag noch nicht gesehen haben, den wir auch verlinken werden hier.
Ach so, wir müssen hier auch reden.
Ja, ihr seid auch gefordert.
Ihr seid die Stars.
Dann lasse ich mal Bea den Vortritt.
Oh. Das ist total nett. Ja, mein Name ist Beata Hubrig. Ich bin Rechtsanwältin für die Bereiche Datenschutz und Urheberrecht und habe dank der Freifunker vor über 10 Jahren die Problematik der Störerhaftung kennengelernt und beschäftige mich seitdem so ziemlich durchgängig, bestimmt mindestens einmal wöchentlich, mit diesen Fällen, die damit zusammenhängen und natürlich auch mit der Gesetzgebung und dem politischen Willen und dem, was Anschlussinhabern da, was sie von größeren Kanzleien für Vorwürfe bekommen. Und jetzt 2025, Sommer 2025, reden wir immer noch darüber, weil das immer noch aktuell ist. Also es ist nicht irgendwie rechtsgeschichtlich das Thema, sondern wir haben es immer noch mit diesen Abmahnungen zu tun. Wir haben aber auch wieder neue Regelungen. Und deshalb sitzen wir hier.
Deswegen haben wir euch eingeladen, ja.
Genau. Ich bin Nuri. Ich bin Rechtsanwalt und habe einen IT-Background. Das heißt, ich habe im IT-Bereich gearbeitet, unter anderem als Sysadmin für ein paar Jahre. Und ich unterrichte technisches Spezialwissen für Jurastudenten an der Uni. Und hauptberuflich arbeite ich in der Kanzlei, im Endeffekt in der Digitalisierungsabteilung. Juristen nennen es Legal Tech, aber im Endeffekt ist alles dasselbe. Und Bea hat mir davon erzählt und erst wollte ich meinen Ohren nicht recht trauen. Und dann habe ich angefangen, mir ein bisschen Sorgen zu machen um unser Rechtssystem, weil Transparenz ja doch irgendwie ein wichtiger Aspekt in so einem Rechtsstaat ist und es eigentlich ganz cool wäre zu wissen, was da so geurteilt wird.
Eigentlich sollte die Störerhaftung ja mittlerweile Geschichte sein,
ja.
Weil es da eine Gesetzesänderung gab. Da gab es eine Kampagne, Freifunk statt Angst unter anderem. Und tatsächlich hat der Bundestag eine Gesetzesänderung gemacht, dass Leute, die als Freifunkerinnen irgendwie ihren Internetanschluss teilen, doch von diesem Provider-Privileg, also dass das für sie gilt. Aber es finden immer noch finden Verurteilungen statt wegen der sogenannten Störerhaftung. Deswegen seid ihr heute hier, oder?
Also vom Ergebnis her ist es genau noch so, dass immer noch Anschlussinhaber verurteilt werden, aber nicht mehr wegen der sogenannten Störerhaftung, sondern seit 2018 als Täter. Und eigentlich ist die Rechtslage, oder sagen wir mal die Rechtsprechung, also die Situation vor Gericht, schlimmer geworden für Anschlussinhaber, wenn man das Pech hat, in diese Problematik reinzukommen. Aber das passiert bei Freifunkern jetzt gerade nicht mehr. Also das sind ja sowieso wenige Abmahnkanzleien. Also man muss sich ja organisatorisch sehr, sehr gut aufstellen, damit es wirtschaftlich sinnvoll ist. Also ich muss das schaffen, sehr viele Abmahnungen zu versenden und dem aber auch so Druck auszuüben, dass sehr viele außergerichtlich das Geld zahlen, damit sich das wirtschaftlich lohnt. Und das haben nur wenige Kanzleien in Deutschland etabliert. Das ist ja sowieso eine deutsche Besonderheit. Und wir hatten auch noch nie den Willen des Gesetzgebers, dass der Anschlussinhaber für Handlungen Dritter haftet. Das war schon immer, also zumindest das Telemediengesetz, ist, ich will nicht lügen, ich glaube seit 2007, ja, seit also wirklich lange Jahrzehnte jetzt hatten wir das Telemediengesetz, das gibt es ja jetzt nicht mehr so, oder abgelöst, wo ich nochmal drauf zu sprechen komme. Aber da, seitdem gibt es ja dieses Provider-Privileg, was eine Haftungsprivilegierung ist. Also zum Beispiel zwischen Eheleuten gibt es auch diese Haftungsprivilegierung. Also das ist auch ein Rechtsinstitut, was wir kennen. Aber über die Rechtsprechung entwickelte sich die sogenannte Störerhaftung, die natürlich auch zu Recht sehr in Verruf geraten ist, weil davon ausgegangen wird, dass es eine Gefahrenquelle geben muss, bevor es Störer gibt. Aber das Internet ist ein klassisches Kommunikationsmittel. Das kann natürlich nicht eine Gefahrenquelle per se sein. Also Gefahrenquelle bedeutet, wenn ich nicht einschreite, dann entsteht ein Schaden. Und natürlich wird das Internet in den allermeisten Fällen so genutzt, dass halt kein Schaden entsteht. Deshalb ist es auch keine Gefahrenquelle. War schon immer umstritten gewesen. Nichtsdestotrotz wollten vor allem Landgerichte diese Haftung haben für Anschlussinhaber. Und das ist meiner Meinung nach ein ideologisches Problem und zwar noch nie ein rechtliches Problem, aber dieses ideologische Problem haben wir nicht gelöst. Es ist zwar klar, dass es diese Störerhaftung für Internetanschlüsse nicht gibt und dass deshalb keiner mehr verurteilt werden kann, aber sie werden als Täter verurteilt und dahinter steckt die Konstruktion der tatsächlichen Vermutung. Es wird vermutet, dass der Anschlussinhaber den Anschluss zum Tatzeitpunkt genutzt hat und deshalb erstmal grundsätzlich als Täter in Betracht kommt und als Täter gehandhabt wird und auch als Täter verklagt wird. Und in diesem Klageverfahren hat er die Möglichkeit, mit dem Finger auf andere Personen zu zeigen, mit Nutzungsverhalten, mit Fähigkeit, um dann aus der Täterhaftung rauszukommen. Und dieses ganze Konstrukt ist, um das wirklich jetzt freundlich zu sagen, extrem widerlich. Das wird nämlich von dem Anschlussinhaber, also der ja nur diese Position hat, weil er einen Vertrag und einen Provider hat, verlangt, dass er Kenntnis darüber bekommt, wie jemand seinen Internetanschluss nutzt. Also was er da macht und dann auch welche Fähigkeiten hat, ob er dann die Möglichkeit, also auch die Anwesenheitspflichten, ob er tatsächlich zu dem Tatzeitpunkt zugreifen konnte. Und das sind alles Informationen, die legal nicht für den Anschlussinhaber zugänglich sind. Also entweder also
wenn er das jetzt für Dritte
ich darf das nicht wissen. Wir sind jetzt hier in der Raumfahrt, wir benutzen das Internet, jeder von uns, und ich darf einfach nicht wissen, was Elektra welche Seiten sie aufschlägt. Ja, ich darf auch nicht, wenn ich nicht hier bin, irgendwie nachprüfen können, wann Elektra hier ist und ins Internet geht. Also ich bin ja darauf angewiesen, dass die anderen mir sagen, dass sie eine Urheberrechtsverletzung gegangen haben. Das heißt, dass sie mir was mitteilen, wo sie im Zweifel eine vierstellige Summe zahlen müssen. Und diese Situation ist ja eigentlich, finde ich, glasklar, dass das nicht zu vertreten ist, sondern ist auch rechtlich nicht so geregelt. Die tatsächliche Vermutung steht nicht im Gesetz, sondern das ist die Anwendung des Richterrechts, was wir kritisieren. Und warum eben auch Nuri hier sitzt, wir kommen an diese Urteile aber in der Mehrzahl nicht ran. Also es gibt immer nur so Anekdoten, es gibt natürlich meine eigenen Mandanten, von denen ich Kenntnis habe. Es gibt ein paar Urteile, die veröffentlicht werden. Vor allem der BGH hat ja ein paar Mal Stellung genommen. EuGH hat ein paar Mal Stellung genommen. Aber sehr differenziert. Aber diese Differenzierung findet sich dann nicht in den Fachgerichten. Nach meiner Erfahrung.
Ja, genau. Vielleicht nochmal zur Ergänzung. Also es gab jetzt halt mehrere neue Gesetze und Umformulierungen, um die Situation zu entschärfen. Aber was man sieht, ist, dass im Ergebnis die Situation für die Anschlussinhaber die gleiche bleibt oder sich sozusagen in der Wirkung, in der Mechanik verändert, aber in der Wirkung gleich bleibt. Und das Problem, das dabei halt besonders aufstößt, ist, dass die Legislative mehr oder weniger dadurch erkennt, welche Rechtsprechung passiert, indem besonders strittige Fälle langsam nach oben treiben. Also das fängt so in der kleinen Instanz an, im Amtsgericht oder im Landgericht. Und wenn die Seiten sich nicht einig werden können, weil es da ganz unterschiedliche Ansichten gibt, dann steigt der Fall durch die Instanzen, geht bis an die oberste Instanz oder schon in den Instanzen vor der obersten Instanz wird schon berichtet in der Presse und es werden Bücher geschrieben und Aufsätze. Und so erfährt der Gesetzgeber, über was hauptsächlich gestritten wird. Wenn wir jetzt aber eine Situation haben, wo diese strittigen Fälle nicht nach oben schwimmen, dann kommen wir in eine Situation, wo der Gesetzgeber das gar nicht mitbekommt. Und während wir im Moment in einer Welt leben, wo man mit relativ wenig Aufwand, wenn man das jetzt mal aus staatlicher Perspektive betrachtet, mit relativ wenig Aufwand diese ganzen Urteile, die geschrieben werden, digitalisieren und veröffentlichen könnte, sodass Forschung möglich wäre, dass eine Auswertung durch den Gesetzgeber möglich wäre, hätte man erstens einen wesentlich besseren Blick durch den Gesetzgeber, natürlich aber auch einen besseren Blick für den Bürger, was ihn erwartet vor Gericht. Im Moment ist es so, dass selbst Anwälte eigentlich nicht so genau sagen können, wenn sie keine Erfahrung haben oder keinen Zugriff auf Leute, die Erfahrung oder besondere Kenntnisse in dem jeweiligen Gericht haben, gar nicht sagen können, wie so ein Gerichtsprozess ausgehen wird vor einer bestimmten Instanz, weil es keinen Weg gibt, an diese Daten heranzukommen.
Ich möchte das noch mal kurz zusammenfassen und ihr korrigiert mich, falls ich irgendwas falsch darstelle. Das ist jetzt, die Sendung, die wir heute machen, ist kein freifunkspezifisches Problem, weil Freifunkerinnen das Privileg haben, sie sind eigentlich Provider und dagegen laufen auch keine Verfahren im Moment. Aber Privatleute, die mit anderen Leuten den Internetanschluss teilen, da wird eine Schuldumkehr gemacht, also die Leute müssen beweisen, dass sie nicht die Täter sind, ansonsten haften sie.
Ja, also vom Prinzip stimmt es natürlich, also was du sagst, das Wording ist natürlich...
Ist nicht juristisch.
Ja, genau, also Beweislastumkehr ist wirklich wahnsinnig selten und hier halt auch nicht. Man nennt es sekundäre Darlegungslast, da geht es um die Darlegungslast, dass man vortragen muss und das Gericht überzeugen muss, aber man muss es halt nicht beweisen, wenn die Gegenseite das bestreitet. Aber die... Also es ist ja so der Entwicklung unterworfen, wie jetzt mittlerweile sowieso das ganze Leben, da müssen wir uns ja dran gewöhnen, aber auch diese Haftung. Ich verstehe das nicht. Also ich verstehe nicht, warum wir 2025 immer noch das Problem haben, dass Anschlussinhaber verurteilt werden wegen Filesharing. Ich komme auch an diese Urteile nicht ran, wie alle anderen Juristen kommen wir an diese Urteile nicht ran. Das ist das Problem, dass die Richter, die diese Urteile fällen, die nicht veröffentlichen, aber bei ihnen ist das Veröffentlichungsrecht, das ist das, was wir kritisieren, weil wir können in dem Bereich überhaupt nicht wissenschaftlich arbeiten. Es ist aber hochinteressant, warum diese Ideologie, Anschlussinhaber für Falschschwingen zu verurteilen, stärker und härter und durchsetzungskräftiger ist als gesetzliche Regelung, sogar als, das habe ich ja versprochen, als Artikel 4 des Digital Service Acts. Weil da steht nochmal ausdrücklich drin, jetzt auf der europäischen Ebene, als Verordnung, als unmittelbar geltendes Recht, dass es diese Haftungsprivilegierung gibt. In dem Moment, wo ich das teile, habe ich die Haftungsprivilegierung. Und es ist unklar, von wem dieser Inhalt kommt und ich hafte nicht. Genauso wie natürlich auch im Strafrecht etc. Aber die Richter in Deutschland, also ob es jetzt hier in Berlin ist, ob das in Leipzig ist, ob es in Hannover ist, ob es in Köln ist, die bekannte 14. Zivilkammer Köln, die ja auch schon wirklich übel einen Freifunker verurteilt hat, oder auch Frankfurt, München ist differenzierter geworden. Die halten daran fest, dass wenn diese vor allem Frommer Legal, also diese große Abmannkanzlei aus München, aber auch in Hamburg sitzen auch welche und noch woanders, auch in Berlin sitzen natürlich welche, aber wenn die einfach mit einem Netzwerkmitschnitt vorbeilaufen beim Gericht, dann kriegen sie erstmal grundsätzlich recht, es sei denn, der Anschlussinhaber trägt so konkret bezüglich einer der anderen Täterschaft vor, sodass er nicht verurteilt wird. Und der Gesetzgeber will das nicht, auch der europäische Gesetzgeber will das nicht. Und ich würde gerne, also bin ich ja auch nicht die Einzige, die da nur nickt, die da gerne daran möchte, wie tatsächlich unsere Rechtsprechung da funktioniert. Und um überhaupt wissenschaftlich zu arbeiten, braucht man diese Daten und wir wollen an diese Daten ran. Die müssen natürlich auch, Urteile müssen natürlich anonymisiert werden. Natürlich auch, falls, wenn es um Zeugenbefragung geht, muss die Anonymisierung auch funktionieren. Da haben wir ein Projekt zu laufen mit, also, dass halt vor Ort in den Gerichten tatsächlich diese Anonymisierung funktioniert und dass wir an diese Urteile rankommen. Weil wir haben kein klares Bild von dieser Rechtsprechung bundesweit. Wir haben auch kein klares Bild, wie sich das entwickelt. Und jetzt überlege ich, ob ich deine Frage beantwortet habe. Wahrscheinlich habe ich zu viel.
Ja, es geht nicht nur direkt, oder es geht kaum um Freifunker mehr, weil die meisten wahrscheinlich auch VPN-Server benutzen, um den Internetverkehr auszuleiten und das war, glaube ich, Elektras Frage, ob es jetzt um...
Genau, das ist...
war es nicht. Es gibt ja auch Freifunker, weil Freifunk statt Angst war ja erfolgreich. Wenn jetzt ins Schreiben eingeht, irgendwie wegen File-Sharing und die Leute schreiben zurück, das ist hier ein Freifunkknoten vom Freifunknetzwerk, dann endet die Sache da ungefähr an der Stelle, oder?
Ja, jetzt gerade, also genau, das ist die Situation, schon seit ein paar Jahren ist die Situation, weil wir so viel kommuniziert haben und so viel erklärt haben, was Freifunk ist, dass es halt vollkommen klar ist. Also da ist es ja nicht nur, dass halt mehrere Personen da diesem einen Anschluss sind, sondern dass es eben ein Netzwerk gibt, das da gemasht wird. Das haben sie schon verstanden mittlerweile. Ja. Also das sind, wenn überhaupt, noch Einzelfälle. Aber das ist dann immer erst auch nach der Abmahnung. Weil die Freifunker oder der jeweilige oder die jeweilige Freifunkerin, die steht ja mit ihrem bürgerlichen Namen drin. Ja, wenn die andere Provider anfragen bei Unternehmen, da sieht man gleich, das ist eine Aktiengesellschaft oder eine GmbH, die werden noch nicht mal abgemahnt. Aber hier noch die Einzelpersonen, wie das zum Beispiel auch bei einem Café ist oder überhaupt irgendwelche Gaststätten, Hotelbetrieb, da wo eine Einzelperson steht, kommen noch die Abmahnungen, aber wenn eine juristische Person da ist, dann nicht. Deshalb ist natürlich der Tipp generell, einen Vertrag über eine juristische Person laufen zu lassen. Und das ist eigentlich auch übel, also wenn man sich das überlegt. Aber es ist ja genauso auch eine Webseite. Eine Webseite sollte eigentlich auch immer über eine juristische Person laufen, sodass man sich, dass man die Privatperson geschützt ist, weil da so viel rechtlich ist oder eben auch persönliche Angriffe dahinter stecken können. Also da müsste sich auch der Gesetzgeber damit beschäftigen. Aber genau, nochmal zurück. Ich denke nicht oder beziehungsweise habe ich gelernt, dass diese Haftungsfälle nicht aufgrund des gesetzgeberischen Willens entstanden sind oder sich halten, sondern dass es da tatsächlich mit Richterrecht haben wir das hier zu tun.
Also weil Richterinnen und Richter immer nach diesem Prinzip Urteile sprechen werden, ohne dass es die Öffentlichkeit mitbekommt.
Exakt.
Und diese Sachen bekannt werden. Werden Leute, die in einer Wohngemeinschaft leben, die aus irgendwelchen anderen Gründen mit Leuten familiär oder so ihren Internetanschluss teilen, bekommen sie immer noch diese Abmahnschreiben und zahlen Leute immer noch vierstellige Summen an diese Abmahnkanzleien. Und ihr beide habt das Problem, ihr möchtet gerne an solche Urteile herankommen, an die Begründung für diese Urteile herankommen und das wissenschaftlich untersuchen und da die Praxis der Rechtsprechung in der Bundesrepublik Deutschland ändern dadurch.
Und Nuri, du bist sofort drin, die verdammte Bugwelle. Die, genau, wir wünschen, also das ist ein langer Weg, die Gerichte dazu zu bekommen, ihre Archive zu öffnen oder überhaupt jetzt von jeweils zu dem Jahr tatsächlich Zugang zu geben. Wir ist nicht nur, dass wir mehr Urteile wollen von anderen Menschen, sondern wir wollen auch, dass das, also ich denke, also die Umsätze, jährlichen Umsätze in diesem Bereich sind in Millionenhöhe. Also da sind Tausende von Menschen, Zehntausende, Hunderttausende von Menschen jährlich in der Bundesrepublik betroffen. Und die, da ist so ein Schweigen darüber. Und es soll hoch. Also am liebsten, das wünschen wir uns, dass die Menschen über, nicht nur über die Abmahnung, die sie bekommen haben, also es ist natürlich immer erstmal ein Schock, das sind die Schreiben sind ja nicht freundlich und nicht verständlich, sondern auch, wie mit ihnen umgegangen wird. Das ist das Schlimmste eigentlich, was meine Mandanten die ganze Zeit sagen, dass es unfassbar ist, dass man in einem Rechtsstaat, dass mit einem so umgegangen wird, dass einem, also man wird, das, was ich auch erlebe, vor Gericht erstmal als Täter gesehen. Also das ist gar nicht so, dass man, dass die Richter, also man kann immer nicht, es gibt natürlich wahnsinnig viele Richter und man ist immer schwer zu verallgemeinern, also da, das, ja, aber die Urteile beruhen halt auf der Idee, dass man einen Täter braucht und dass man erstmal der Anschlussinhaber eben auch unwahr vorträgt. Also diese Unterstellung ist halt wahnsinnig hart, weil die Anschlussinhaber müssen ja etwas beweisen oder beziehungsweise darlegen, jetzt habe ich den gleichen Fehler gemacht, darlegen, eine sozusagen eine Nicht-Tatsache. Etwas, was halt, was sie nicht gemacht haben, was nicht stattgefunden hat. Und das ist eben, das ist ja dem Ganzen inhärent, dass es wahnsinnig schwierig ist.
Ja. Und man muss sich auch mal so ein bisschen den Maßstab vor Augen führen. Also jeder von uns, der jetzt gerade zuhört oder hier im Studio sitzt und sich die Frage stellt, kenne ich jemanden, der schon mal abgemahnt wurde? Wenn ich mich in einem Raum befinde, 7 von 10 Leuten sagen, ja, ich kenne jemanden. Und 3 von 10 Leuten sind selber abgemahnt worden. Das heißt, das betrifft die gesamte Republik. Ja, also wirklich nahezu jeden. Mindestens jeder, fast jeder kennt jemanden, der dieses Problem schon mal hatte, der schon mal abgemahnt wurde. Und trotzdem taucht dieses Problem gar nicht so richtig im juristischen Diskurs auf, im Sinne von, wir haben hier einen ganzen Haufen Rechtsprechung, der eigentlich gar nicht der Absicht des Gesetzgebers entspricht. Und was du vorhin meintest mit den Richtern, das zweite Problem, das wir so ein bisschen damit haben, ist, dass im Kern wir gar nicht wissen, ob alle Richter so urteilen oder vielleicht nur manche. Und es gibt keinen Weg, das herauszufinden. Es gibt einfach keinen Weg, keine denkbare Möglichkeit im Moment herauszufinden, wie derzeit zu diesem Thema geurteilt wird. Und man muss sich nochmal vor Augen führen, ja, also von 80 Millionen Deutschen, dank meiner völlig belastbaren Statistik, sind quasi so um die 50 bis 60 Millionen betroffen, ja, mindestens mittelbar beziehungsweise über Bekannte. Und trotzdem kommt das Thema nicht auf. Und wie Bea schon sagte, ist das auch wirtschaftlich ein ganz bedeutender Aspekt. Na, also auf der einen Seite ist das natürlich ein Wirtschaftszweig, für die entsprechenden Kanzleien und für die entsprechenden Rechteinhaber. Aber es ist natürlich auch ein Schaden bei der Gesellschaft, der da entsteht. Mhm. Und das halte ich für ein recht großes Problem, weil sich die Frage dann stellt, na warte mal, wenn wir so ein verbreitetes Problem haben, das so weit um sich greift und so viele Leute betrifft und trotzdem nicht richtig angegangen werden kann, weil man gar keinen Blick auf die tatsächliche Lage hat. Welche anderen Probleme haben wir dann auch noch? Ah, und welche Themen gibt es noch? Und diese Frage ist eine rhetorische Frage, weil es keinen Weg gibt, die zu beantworten. Es gibt einfach keinen Weg. Also die Urteile werden inzwischen nicht mehr handschriftlich verfasst oder an der Schreibmaschine. Das heißt, sie sind immerhin theoretisch digital. Und wir befinden uns einfach in einem Zeitalter, wo man einem Staat nicht nur zumuten kann, seine Urteile zu digitalisieren und zu anonymisieren, sondern wo man das von einem Staat erwarten kann und sollte.
Da habe ich 2 Fragen. Eine aus, es folgt ja nicht aus jeder Abmahnung eine Gerichtsverhandlung, oder? Also da, das entkräftet deine Statistik vielleicht ein kleines bisschen.
Absolut richtig, ja.
Und auf der anderen Seite, wir bräuchten quasi die Aktenzeichen der Gerichtsurteile oder der Verfahren, um da irgendwie auch ranzukommen, oder?
Genau, das wäre die eine Mechanik.
Weg, da ranzukommen.
Genau, also sozusagen, du zielst ja so ein bisschen auf einen Aufruf hinaus, nehme ich an. Ich nehme das einfach mal auf. Also was uns hilft, ist natürlich Aktenzeichen zu den jeweiligen Verfahren. Weil wenn wir zu einem Gericht gehen und sagen, hier, wir hätten gerne alles zum Thema Abmahnung von euch. A, gibt es keinen Grund, aus dem sich das Gericht verpflichtet fühlen würde, dem nachzukommen. Und B, gibt es auch nicht so richtig viele Wege. Ja, also es ist einfach kein Prozess und auch keine Technologie eingerichtet bei vielen Gerichten, mit der sie das umsetzen könnten. Das heißt, wenn wir aber mit einem Aktenzeichen kommen und sagen, wir wollen dieses und jenes Aktenzeichen haben, ist das A vom Prozess her sehr klar. Sie wissen, wie Sie an das Aktenzeichen kommen und wie Sie die Datei oder das Dokument herausgeben können. Und B, müssen Sie das auch.
Aber die Aktenzeichen sind nicht zufällig aufsteigend nummeriert.
Doch, aber die Geschäftsstelle macht nicht nur rein diese Urheberrechtssachen, sondern das ist dann gemischt mit Mietrechtssachen, Verkehrsrechtssachen etc. Und eigentlich wollen wir, dass die Leute sich mit ihren eigenen Fällen melden. Also wir wollen nicht nur Aktenzeichen. Also es ist ja auch was wir vom Manpower jetzt nicht wirklich leisten können und jetzt zu allen Gerichten gehen. Also ja, vom Landgericht Berlin habe ich auch schon Kostennoten bekommen, also 12,50 € pro Urteil. Also am besten wäre es, wenn Sie selber anonymisiert von Ihren Urteilen erzählen und berichten. Und es müssen auch nicht, und der Punkt ist natürlich total richtig von dir, Anni, dass in den seltensten Fällen gibt es natürlich Urteile, sondern am meisten Vergleiche, weil die Richter dann in der Verhandlung darauf hinweisen, dass sie sowieso verurteilt würden. Und wenn sie einen Vergleich machen, dann würden sie ein paar hundert Euro sparen. Aber dann gibt es natürlich das Urteil nicht. Also jeweils von diesen Vergleichen, auch vor allem von dieser Vergleichsverhandlung, dass sie berichten und außergerichtlich die Vergleiche.
Aber es brächte, es wäre nützlich, wenn Leute mit euch kommunizieren würden und euch das zur Verfügung stellen. Und wie können die euch erreichen? Weil unsere Zeit wird langsam schon knapp.
Wir hinterlassen einen Link auf eine Webseite, die ich jetzt nicht diktieren werde, weil das über das Radio wahrscheinlich nicht so viel Sinn ergibt. Ansonsten wäre das fehler-451.de.
Oder auch Freifunk statt Angst. Also das ist ja unverändert funktional. Wir wollen das aktualisieren. Vor allem die Regelung vom Digital Service Act, von dem Artikel 4 darlegen. Aber darüber sind wir auch erreichbar.
Ja, und wenn uns Anwaltskollegen hören, sehr, sehr gerne auch. Oder Richter.
Ja. Genau, alle, die haben und alle, die möchten. Also es sind auch, ich habe auch in meiner Arbeit und Suche nach Urteilen und das Ganze zu verstehen, habe ich auch genug Richter gefunden, die sagen, ja, das muss mal näher betrachtet werden. Also das stimmt. Also es ist gar nicht so frontal. Also das, was wir machen, ist ja das wissenschaftliche Arbeiten damit. Wir wissen nicht, was am Ende rauskommt. Wir wollen erstmal den Zugang. Wir wollen erstmal auch zeigen, dass es dieses Problem oder überhaupt diese Rechtsprechung gibt. Es gibt ja die meisten Juristen, die ich kenne und die ich lese, die sagen, das ist ja vorbei. Hat sich erledigt. Also ich sehe auch keine neuen Aufsätze darüber zu diesem Thema, sondern das ist alles Jahre her.
Aber ich meine, digitalisierte Urteile, auf die man zugreifen kann, das betrifft ja nicht nur dieses Rechtsgebiet oder diesen ganz speziellen Pfad irgendwie, sondern kann ja in Zukunft auch für andere Dinge nützlich sein.
Ja, das sollte ein generelles Anliegen in einem demokratischen Rechtsstaat sein. Absolut, sehe ich auch so.
Genau. Diese Sendung könnt ihr übrigens auch als Podcast über radio.freifunk.net hören. Also könnt ihr euch das radio.freifunk.net merken. In den Shownotes zu dem Podcast werdet ihr auch die Links nochmal finden, falls es jetzt an euch vorbeigegangen ist. Und genau. Dann mit Nuri und Vera kommunizieren.
Genau, dann bleibt uns hier gerade noch Zeit, uns zu bedanken bei unseren Gästen.
Ja, wir bedanken uns auch sehr.
Ja, vielen Dank.
Ich freue mich immer, genau, wenn wir die Möglichkeit haben. Ich finde ja auch Freifunk, also Freifunk oder überhaupt diese ganze große Community ist die einzige Lobby, die halt Anschlussinhaber haben. Deshalb ist es sowieso großartig, hier zu sein, ja. Und tschüss.
Ja, dann bis zum nächsten Mal. Wir verabschieden uns hiermit.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.